Filmgeschichten.
Hi Jürgen.
Laura, grüß dich.
Hi.
Ha. So, heute Stirb langsam 2.
Wie vorgekündigt.
Wie vorgekündigt.
Oder angekündigt.
Oder angekündigt.
Angekündigt.
Wir, bereits gesagt, nachdem wir so geflasht worden sind von Stirb langsam 1 oder du beziehungsweise
jetzt
Stirb langsam 2 und in 2 Wochen natürlich dann Stirb langsam 3.
Mhm.
Dann hören
Ein
wir aber mit...
Favorit, oder?
Mein Favorit von Stirb langsam, genau.
Okay.
Richtig. Wenn... und dann hören wir mit der Stirb langsam Reihe auf, haben wir gesagt.
Mhm, genau.
Für die Hörer, 4 ist auch noch gut. 5 halte ich für, okay. Aber die wichtigsten sind meiner Meinung nach die 1 bis 3 und der 3. wie gesagt, mein Favorit und da hören wir dann auf. Das heißt aber, dass du dann dir bis zur Aufnahme von unserer Stirb langsam 3 Folge dann dir wieder einen Film aussuchst, oder? Weil da bist du eigentlich dran.
Ja, genau, den habe ich auch sogar schon.
Ah, okay, na perfekt, nur damit das mal geklärt ist hier.
Ja.
Gut, jetzt, wie machen wir es? Soll ich vorher sagen, vorerzählen, um was es ging und du das nächste Mal oder umgekehrt?
Ganz egal.
Ja, mir. Wie war's? Warte mal, wer war denn letztes Mal dran bei Fright Night?
Du.
Ich, dann machst du jetzt.
Okay. Okay.
Ja, oder du willst. Das ist mir
nee, sehr wurscht. Klar, okay. Passt.
Los.
Gut. Los. Also wir haben uns den Film Stirb langsam 2 angeschaut. Ich habe ihn wieder mal nicht gesehen. Also ich habe keinen von den Stirb langsam Reihen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass die so alt sind. Ich kenne eigentlich nur Stirb langsam 4 und habe gar nicht gewusst, dass davor 3 andere waren. Ich habe gedacht, okay, mit dem startet es.
Achso, der heißt ja, der heißt ja nicht 4, gell? Der heißt...
Ja, 4.0, glaube ich.
Achso, der heißt 4.0, ja genau. Ach, stimmt,
4.0.
Ja, genau. Ja.
Und für mich war immer klar, dass das eigentlich der erste ist, aber ja, alles davor bin ich noch nicht geboren, also ich glaube, das spielt auch so ein bisschen eine Rolle. Und ja, worin geht's in dem Film Stirb langsam 2? Es spielt wieder mal zu Weihnachten, Überraschung, und dieses Mal aber nicht in einem Office Büro-Dings, sondern es spielt am Flughafen. Denn der John McClane, der will seine Frau vom Flughafen abholen in Dulles, weil die nämlich zurückkommt zu Weihnachten. Und er hat sich ja entschieden, sie haben sich entschieden, dass sie jetzt wieder zusammen sind. Und er wartet halt eben schon ganz sehnsüchtig auf seine Frau am Flughafen, damit sie zusammen den Weihnachtsabend verbringen können. Weihnachten am Flughafen, natürlich, jeder will seine Familie sehen. Man kann sich vorstellen, genauso geht es auch zu am Flughafen. Und Leute laufen mit Pakete rum, freuen sich, dass sie die Verwandtschaft endlich wieder sehen können. Und man merkt dann auch, dass ein paar komische Typen sich auch unter diesen Leuten befinden. Nämlich unter anderem auch der Offizier Colonel Stewart. Das ist irgend so ein Ex-Militärtyp. Und man merkt, dass der was im Schilde führt, würde ich mal so sagen. Und der McClane weiß eben, oder er sitzt am Flughafen, der Flug von seiner Frau hat Verspätung und sitzt mal hin und raucht eine und merkt dann, dass zwei Typen sich so ein bisschen nervös unterhalten. Und ich glaube, sein Polizistinstinkt haut einfach rein, denkt sich, okay, da passt irgendwas nicht, und verfolgt die dann. Die gehen nämlich weg, oder einer von denen geht in einen Raum im Flughafen, man weiß eigentlich nicht, was es ist. Und der McClane geht dann auch in diesen Raum und es ist im Hintergrund, wo die Koffer befördert werden. Also es schaut krass aus, finde ich voll alt, von damals halt noch. Und sagt halt dann zu den Typen, die da irgendwas rumtun, hey, was tut ihr da, verschwindet. Und da kommt es dann gleich zur ersten Schießerei. Und es wird auch einer von diesen Bösewichten wird getötet, weil er, ich glaube, sein Kopf wird ein bisschen zerdrückt in so einem Koffer-Dings. Na, auf jeden Fall war für McLean klar, irgendwas passt da nicht, irgendein Terroranschlag oder was weiß ich, wird da gemacht und versucht die Polizei am Flughafen zu warnen. Aber ja, die kennen ihn, John McLean, ja, Nakatomi Plaza, ja, du warst der Held, aber nicht alles ist ein Terroranschlag, es ist Weihnachten. Er soll sich mal nicht so antun, es waren sicher irgendwelche Leute, die einfach nur Koffer stehlen wollten. Hat aber dann ein bisschen mit Nachdruck gesagt, naja, ich glaube, da ist wirklich was Gröberes, wird da passieren, weil nämlich auch, jetzt muss ich überlegen, genau, ein südamerikanischer Diktator, der Esperanza, ja, der kommt auch an diesem Flughafen an. Der wird ausgehändigt an Amerika, weil der eben irgendein Kriegsverbrechen oder so gemacht hat. Das heißt, er kombiniert eins und eins und sagt, ja, es geht um diesen General Esperanza, der, um den wird sich's handeln, warum das da jetzt Terroristen sind. Und ja, die Terroristen, die setzen Camp in einer Kirche, die ist ein bisschen außerhalb vom Flughafen und hacken sich in den Flight Tower ein. Das heißt, dass die Kontrolle über, ja, die ganze Flugkontrolle quasi haben, und bringt halt den Flughafen in eine ganz schwierige Situation, weil die nicht mehr mit den Flugzeugen am Himmel kommunizieren können. Was natürlich den McLean mega nervös macht, weil seine Frau in Arm von den Flugzeugen ist. Und ja, die haben auch nur begrenzt Treibstoff in die Flugzeuge. Deswegen ja, schaut das Ganze nicht so gut aus. Und was passiert dann? Ja, also die Crew am Flughafen, die versucht halt dann irgendwie trotzdem Funk zu den Flugzeugen oben im Himmel zu kriegen. Sie werden aber von den Terroristen gewarnt, dass sie ja nichts probieren sollen, sonst gibt es Konsequenzen. Und das haben sie auch tatsächlich gemacht, weil sie probiert haben, an so einer Antenne sich anzustöpseln, damit sie funken können. Und die Terroristen, dieser Officer Stewart, der hat das natürlich mitgekriegt und hat einfach so einmal ein Flugzeug abstürzen lassen, weil er dem Flugzeug quasi gesagt hat, ja, sie können jetzt landen, und hat ihnen aber falsche Daten gegeben. Und so ist es tatsächlich, dass ja, 230 Menschen sind gestorben, abgestürzt und ja, leider nicht so gut. Und die Forderung von den Terroristen war eben auch, dass der General Esperanza, der soll landen und soll dann ein Flugzeug bekommen, mit dem er dann auch wieder wegfliegen kann. Dass er quasi in ein Land flüchtet, die kein, wie heißt das auf Deutsch?
Auslieferungsabkommen.
Abkommen, genau. So ja. Genau, also das ist der ganze Plan auf jeden Fall. Aber ja, McLean, wie wir wissen, der haltet von dem Ganzen nichts. Und dann kommt sogar das amerikanische Militär, kommt zu dem Flughafen, weil naja, es geht um so einen War Criminal. Und finden dann sogar auch das Clubhaus der Terroristen, die Kirche, und fahren eben dahin mit dem Militär. Es kam zum Schusswechsel, keiner wird verletzt, komischerweise, und den Terroristen gelingt sogar, dass sie flüchten können. Oh ja, das habe ich vergessen, der Esperanza, der hat auch landen können. Mhm. Genau, das war nämlich auch immer, nämlich auch, ja, der wird nie landen können. Aber der ist tatsächlich gelandet, die Terroristen haben ihn geholt und haben ihn in diese Kirche gebracht, in dieses Geheimversteck. Und ja, das Militär ist dorthin, Schusswechsel, keiner ist verletzt worden. Und die Terroristen, vier von denen konnten auf so Jetskis sogar flüchten, auch mit dem Esperanza. Der McLean ist natürlich nach hinter denen, hat einen Jetski ja, irgendwie aufhalten können, quasi, dass der einen Unfall gehabt hat, und hat dort dann die Waffe von dem geholt. Und ist dann weiter zum General Esperanza und zum Colonel Stewart und schießt auf die und geht aber, also er kann sie einfach, die werden nicht getroffen. Und dann denkt er sich halt, ja, es gibt sie nicht, ich weiß, dass ich sie im Auge gehabt habe. geht wieder zurück zum Flughafen und dann wird ihm klar, dass er nicht mit scharfer Munition geschossen hat, sondern mit Platzpatronen. Und da ging ihm ein Licht auf, das amerikanische Militär ist da drin auch verwickelt in dem Ganzen. Ich finde ihn mega genial gemacht wieder mal. Genau, auf jeden Fall war ihm klar, er muss wieder zur Flughafenpolizei zurück und ihm denen das zeigen, hey, das Militär ist da auch verwickelt. Wir müssen alles tun, damit die Boeing 747 mit den Terroristen gestoppt wird. Und ja, der McLean tut natürlich alles, dass er dorthin kommt, fliegt mit einem News-Hubschrauber zu diesem Flugzeug und lässt sich auf den Flügel transportieren quasi und schafft es, dass er mit seiner Jacke
das Höhlenruder wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, damit sie abheben können. Verhakt er quasi, dass sie halt nicht abheben können. Und dann werden zwei von den Terroristen sagen ihm, okay, passt, wir werden ihn los. Und dann war auch ein cooler Kampf auf dem Flügel, auf dem Flugzeug, in Geschwindigkeit. Der Leader vom amerikanischen Militär, der wird in die Turbine eingesaugt, nicht so schön zum Anschauen. Und was er dann dadurch merkt, ist, dass neben der Turbine ist der Auslass für das Kerosin und hat dann den Tankdeckel quasi aufgemacht und das Kerosin fließt raus. Hat dann auch wieder gekämpft mit dem anderen, mit diesem Colonel Stewart. Und der Colonel Stewart hat es aber dann tatsächlich geschafft, ihn vom Flügel runter zu schubsen. Der denkt sich, ha, alles erledigt, mega geil, ich hole die Jacke raus und wir können abheben. Und in dem Moment hat der McLean aber holt er sein Feuerzeug und ja, Kerosin ist sehr entzündlich, startet so eine brennende Schnur zum Flugzeug hin und quasi das Flugzeug explodiert in cinematischer auf jeden Fall, boom, es brennt, die Terroristen sind alle tot, weil es natürlich explodiert ist. Und diese Brennspur von dem Kerosin ist dann auch die Landespur für die Flugzeuge, die ja oben im Himmel hin und her fliegen. Die können dann auch endlich landen, unter anderem auch seine Frau, die Holly. Und ja, die umarmen sich und sind eigentlich sich einig, dass sowas bitte nicht mehr passieren soll in die kommende Weihnachten. Aber naja, wir wissen, ich glaube, es kommen noch ein paar. Das war die Zusammenfassung von dem Film. Also ich habe ihn mega gut gefunden.
Ah, das freut mich, ja. Wieder mal. Der nächste ist übrigens nicht mehr Weihnachten. Also es sind nur die ersten zwei Weihnachten.
Ah, okay.
Witzigerweise.
Aber
war grandios wieder, gell?
Genial.
Richtig, richtig cool gemacht. Was ich lustig fand, es sind doch viele Referenzen zu dem ersten Teil. Gell? Also zum einen wohnt er ja jetzt wohl in Los Angeles.
Genau.
Wo er sich ja total geweigert hat im ersten Teil. Deswegen waren die ja im Stress, die zwei. Dann wird andauernd, ich meine, der Polizistenchef ist ja eigentlich ein Volldepp.
Und sein Bruder genauso.
Aber das ist so eine Figur, die muss einfach geben und der ist nur am Rumbrüllen. Also ich habe den jetzt auf Deutsch angeschaut, aber der ist ja wahrscheinlich auf Englisch genauso, nur am Rumbrüllen.
Ja.
Und sagt, ich brauche ja keine Cowboys und nur weil er im Nakatomi Plaza da an meinem Flughafen passiert das nicht.
Ja.
Also echt unfassbar. Also, und was war noch? In dem Film ist die berühmte Szene, die habe ich mir mal vorgenommen, sie ist mir nur nie passiert. Ich habe dann wieder zu meiner Frau gesagt, ich will das auch mal machen.
Was?
Da ist diese Szene, wo er das Fax schickt an seinen Späzel vom ersten Teil.
Ja.
Und dann sagt doch die Schalter, Beamtin, dass sie nachher Zeit hätte zum Essen gehen.
Ja.
Und er wackelt doch mit seinem Ehering und so, sagt, hey, nein, ich bin verheiratet.
Ja, ja.
Und ich mochte die Szene schon immer. Weil das ist total klasse irgendwie. Das gefällt mir. Aber es ist mir noch nicht passiert.
Ja,
ja, aber es ist super, super genial wieder gemacht gewesen. Und das Spannende bei dem Film, es geschieht vieles, mit dem man nicht rechnet, gell?
Mhm. Ja.
Gerade so Militär und solche Geschichten, weil du wirst ja immer relativ lang an der Nase vorgeführt. Das ist schon, schon sehr gut gemacht gewesen.
Voll.
Bis ich das
auch mit den Isolierbänder auf der Munition, mit dem Rot und dem Blau. Also ich habe mir schon gedacht, okay, ja, ich habe mir eigentlich gedacht, ja, jetzt wechseln sie zu scharfer Munition.
Ja, ja.
Und dann war es aber eigentlich genau umgekehrt. Und dann habe ich mir eher schon gedacht, ja, okay, jetzt haben die Terroristen da rot und blau und dann haben sie im Militärwagen auch rot und blau. Also irgendwas passt da nicht so ganz. Also es war wirklich verwickelt. Man hat so eine gewisse Ahnung gehabt, aber dass die zusammenhängen, nein, das hätte man nie gedacht. Und vor allem, wo sie ja dann über Funk geredet haben und der Anführer vom Militär dann gesagt hat, ja, na, du kannst dein Flugzeug selbst anschauen, wir bringen da sicher keine Geiseln. Und dann da denkt man sich ja, okay, das, ja, der ist gegen den.
Mhm,
aber dabei spielen sie, also gehören sie eigentlich zusammen.
Ja, ja.
Ja, na, also fantastisch, wirklich, wirklich, wirklich.
Also einer der Terroristen, und zwar nicht der leitenden Terroristen, sondern einer der Terroristen, das war nur so eine Nebenrolle, würde ich sagen, der ist bei einem Terminator-Teil, ich glaube beim zweiten, der Gegner von Schwarzenegger. Also der Terminator, der sich verflüssigt.
Keine Ahnung, ich habe das nicht
Du kennst das nicht gerne.
Ja, Kerr kommt auf die Liste.
Ja. Dann, ja, ich dachte, in Österreich muss man das schon in der Grundschule anschauen.
Nein. Wir schauen nur The Sound of Music, aber es ist ja kein Terminator.
Oh je. Dann, was wollte ich gerade sagen? Dann ist das mit dem Kerosin, das habe ich mal gelesen, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, aber ich habe mal gelesen, dass das rein technisch gar nicht möglich ist. Weil Kerosin wohl gar nicht so schnell brennt, weil das war deswegen ist es wohl Kerosin. Also ich kann es jetzt nur sagen, was ich mal gelesen habe. Weil die Schnur ist ja, also die Zündschnur in Anführungsstrichen ist ja entstanden, weil das Flugzeug ja da noch fährt und der Sprit ja aus dem Flügel rauskommt.
Ja, genau.
Und ich habe irgendwann mal gelesen irgendwo, dass das technisch nicht möglich ist. Aber ich meine, es ist vieles nicht möglich technisch in so einem Film.
Ja, okay.
Aber es ist eigentlich spannend. Mir wäre das nie aufgefallen. Aber es ist wohl so, dass das nicht klappen würde, weil es nicht ganz so brennbar ist.
Okay.
Angeblich.
Ich muss auch sagen, dass das dann tatsächlich vom Boden zum Flügel
Ja, es brennt schon sehr gut. Ja, ja, genau.
Ja,
das ist schon sehr, sehr Dings. Was ich lustig fand, ich habe gelesen, dass der Bruce Willis in dem Film hätte irgendwann einen Akkubohrer von Black & Decker verwenden sollen. Und Black & Decker hat sich an den Produktionskosten beteiligt. Und die Szene ist aber rausgeschnitten worden.
Oh.
Und dann hat Black & Decker natürlich 20th Century Fox verklagt. Wegen nicht erfolgter Produktplatzierung. Das ist ja auch cool.
Geil.
Das ist das, was wir schon mal gesagt haben, dass sie dann auch immer Einfluss haben wollen. Gell?
Ja.
Und dann haben sie sich irgendwie durch 150.000 US-Dollar haben sie sich außergerichtlich wieder mal geeinigt. Also das ist echt der Hammer.
Also Amerika ist ja wohl echt.
Aber das ist ja genau das, was ich mich jedes Mal wieder frage. Sind wir Menschen wirklich so trivial, dass wir uns davon beeinflussen lassen. Jetzt sagen wir mal, ich bräuchte jetzt einen Akkubohrer. Und ich habe gestern Abend, ich habe langsam gesehen, eine Version, in der es nicht weggeschnitten war, und dann nimmt der Hauptdarsteller einen Akkubohrer von Black & Decker her. lange ich dann eher zu dem von Black Mirror. Ich kann mir das immer nicht vorstellen.
Also ich auch nicht, weil ich mir denke, so beeinflussbar kann ich gar nicht sein.
Ja, es ist irre, oder?
Also nicht von einem Film.
Aber es muss sich ja lohnen, weil ich meine, BMW macht viel bei James Bond mit, DHL hat den neuen James Bond mit viel Dings platziert. Ich meine, DHL, wann brauche ich DHL als normaler Bürger, wenn ich was wegschicke?
Ja.
Und ich kapiere es nicht. Also mir ist das echt ein Rätsel. Und das ist ja, wir hatten es ja bei dem letzten Film, wo wir angeschaut haben, was war das? Bei Zurück in, wo war der Penner auf der Bank gelegen?
Zurück in die Zukunft.
Da, wo doch diese Rosinenfirma dann gemeckert hat.
Ja, genau.
Und ich denke mir mal, Leute, ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Das ist echt unfassbar.
Ja, ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich so ist, dass man dann das Werkzeug kauft oder ob es nicht eher so ist, ja, wenn man jetzt wo in einem Bauhaus oder so steht und dann liest man...
Ja, du kennst den Namen, ja, das ist, glaube ich...
Genau,
das,
und dann kennt man den Namen und dann vielleicht sagt man, da habe ich eher Vertrauen.
Dann sagst du so wahrscheinlich, das habe ich schon mal gehört.
Genau.
Weißt aber gar nicht mehr wo oder so.
Ja. Genau, ich glaube, dass es tatsächlich in die Richtung geht.
Ja, das ist echt immer witzig, ehrlich gesagt.
Ja. Was für eine Szene ich ein bisschen nicht glaubhaft gefunden habe, war das mit den Handgranaten.
Mhm, wo aus dem Flieger raus ist, oder?
Ja, also wie lang braucht eine Handgranate?
Ich glaube 30 Sekunden.
Na, spinnst. Echt jetzt?
Ja, du hast die ja in der Hand. Die darf ja nicht gleich losgehen.
Ja, aber du hast ja diesen Hebel da.
Ja,
so lang der Hebel. Du ziehst den Stift raus.
Du ziehst den Stift raus und dann hast du noch eine gewisse Zeit.
Nee, aber du hast durch den Hebel und solange der Hebel gedrückt ist an die...
Ja, passiert auch nichts. Genau, passiert aber wenn du dann wegwirfst, dann und wegwerfen, hebt sich ja dieser Griff und macht sie ja aktiv.
Genau. Ja.
Und das dauert dann trotzdem meines Wissens trotzdem nur ein bisschen. Weil du musst sie erstmal noch wegwerfen. Das heißt, die darf ja nicht gleich losgehen, damit du sie ja noch irgendwo ins Ziel schmeißen kannst.
Ja, aber das ist so lang dauert.
Ja, wahrscheinlich hat es
mir ist es echt lang vorkommen.
Ja, jetzt warten Sie mal.
Ja, ich suche nämlich jetzt.
Jetzt machen wir uns einmal schlau über Handgranaten, gell? Wenn wir mal den Leuten.
Oh Gott, nein, jetzt kommt.
Was lernen wir daraus? Ich war nicht bei der Bundeswehr.
Ich wollte gerade sagen, wenn du bei der Bundeswehr, beim Bundesheer gewesen wärst, dann wüsstest du das wenigstens.
Ja, ich hatte von meinem Onkel, der war früher beim Bund und da hatte, ich weiß, der hatte so ein Buch. Also die hatten wie so eine Bedienungsanleitung, weißt du.
Ja, ja.
Habe ich als Kind ab und zu mal durchblättern. Da, glaube ich, habe ich gelesen, dass das irgendwie so eine Zeit lang, da war ich halt nur Kind. Wie fragt man denn da?
Die Ladung explodiert nach etwa 3 Sekunden.
3?
Ja, eben, deswegen, ich sag ja.
Okay.
Erst mit dem Wurf
wird der
Hebel durch Öffnen der Hand freigegeben. Der Schlagzünder zündet den Verzögerungssatz. Die Ladung explodiert nach etwa 3 Sekunden. Ja, eben. Also wenn du jetzt an irgend so Call of Duty oder sowas spielst und da schießt der Handgranaten, in 30 Sekunden, da laufen ja viele schon weg. Das ist ja viel zu lang sonst.
Ja, waren das halt eben... Ja, hast schon recht, dann waren das schon Spezialhandgranaten, ja.
Schon. Also normalerweise hätte er das nicht überlebt.
Ja, das hat schon, das hat ja ewig gedauert, glaube ich. Ja,
genau, das finde ich echt blöd, dass sie da dann Handgranaten genommen haben und nicht irgendwas anderes.
Ja, das waren halt irgendwelche so...
Es waren Handgranaten.
Ja, klar waren es Handgranaten. Ich suche gerade irgendwie. Aber es ist witzig, dass sie dann echt so Leichtsinnsfehler dann machen. Ja, aber es hat schon sehr lange gedauert. Das stimmt ja. Er hat sie noch angeschnallt und alles Mögliche. Ja.
Irre. Also bis das alle Granaten einmal reingeschossen worden sind ins Flugzeug, in der Zwischenzeit müssten schon so viele hochkommen.
Ja, richtig,
ja. Also das habe ich ein bisschen... fragwürdig gefunden. Da hätten sie sich ein bisschen was anderes überlegen können, meiner Meinung nach.
Was mir wieder auffallen ist, oder nicht aufgefallen ist, das habe ich wieder gelesen, im Flugzeug von der, wo die Holly McClain drin saß, da haben die ja Fernsehen geschaut, wegen der langen Wartezeit. Und ja, da liefen nur Fox-Sachen, weil es ja 20th Century Fox-Produktion ist. Und da lief wohl die erste Simpsons-Folge.
Ja, stimmt.
Und als die, als sie mit John telefoniert, hat man eine Zeitung gesehen mit der Werbeanzeige für Lethal Weapon 2, den wir eigentlich Januar anschauen müssten. Aber der war auch cool.
Ich war vom ersten nicht so begeistert.
Nein, die zweite, die werden dann witziger. Die werden dann witziger.
Okay.
Nicht mehr so nicht mehr so ganz so Dings. Ja. Aber auch die Szenen im Flugzeug fand ich krasse. Also diese, weil da ist ja der Reporter von Teil 1, der Arschloch-Reporter.
Ja, den habe ich nicht erkannt, muss ich sagen.
Den hast du nicht erkannt, echt?
Nee, den habe ich nicht erkannt. Und erst, wo sie dann mit der Frau geredet hat, mit ihren Kindern, erst dann ist mir geschossen, ah ja, genau, das war der Reporter.
Genau, also der durfte da ja nicht, also das ist, der musste von der ersten Klasse, aus irgendwelchen Gründen haben sie ihn in die Economy gesteckt.
Ja.
Und er hat geschimpft und geschimpft und geschimpft. Und eigentlich haben sie ihn ja schon richtig getratzt, die Stewardessen. Weil er hat dann halt noch gedroht mit Geschichten und da haben sie gesagt, ja, wie, ich weiß nicht, Saftschubs in der Luft oder sowas. Also, weil er wohl so negative Flugzeuggeschichten geschrieben hat.
Ja.
Und dann musste er da sitzen, und dann hat er nach links geschaut und da hat er eben die Holly gesehen. Und dann ist er wieder aufgesprungen, hat die Stewardess nochmal gerufen und hat gesagt, dass er da gar nicht sitzen darf.
Yeah.
Weil sie muss Abstand halten, ein paar hundert Yards oder sowas, gell?
Ja.
Yeah. und sie übergehen sonst ein Gerichtsurteil und dann ist die Stur, der ist ja zu Holly gegangen und hat gefragt, was haben sie gemacht? Und sie so, ja, ich habe ihm mal zwei Zege ausgeschlagen.
Yeah.
Ja, was wollen sie denn zum Trinken? Champagner oder was? Das fand ich total klasse gemacht, das war echt super.
Das war wirklich mega cool.
Und auch die Oma, die daneben sitzt, gell, die mit ihrem, die erzählt hat, dass sie in ihrer Tasche immer einen Elektroschocker hat und hat ihren kleinen Hund ausprobiert und der konnte 3 Tage nicht gehen. Das war
ja. Aber wie arg ist denn das? Du kannst sowas nicht an einen kleinen Hund ausprobieren.
Nee, der kann ja wahrscheinlich einen Löffel abgeben oder so. Ich weiß
nicht. Oh Mann, ey.
Also schon sehr viele witzige Szenen in dem Film.
Mhm.
Also richtig viel witzig. Auch wie er mit dem Maschinengewehr auf den Polizisten schießt. Boah, weil er wieder nicht glauben wollte, dass das Platzpatronen sind. Genau, der einfach drauf losgeschossen. Das ist auch super grandios witzig gewesen. Was aber gleichzeitig fand ich, war er auch um Längen brutaler als der erste. Weil der hat ja vor nichts Rücksicht genommen, der Film. Gell?
Ja.
Er war schon ziemlich brutal. Auch von dem, was man sieht. Ich meine, ein Eispickel im Auge, das ist fast eine Horrorszene.
Mhm. Ja, also, stimmt.
Und den
auch, wo sie ihm die Kehle aufgeschlitzt
haben. Ja, genau, das hat man auch gesehen. Ja, und den armen alten Mann in der Kirche, der einfach in den Kopf geschossen. Und das haben sie halt alles ganz genau gezeigt. Ich meine, ich bin als alter Horror-Anschauer, finde ich es gut, dass man sowas macht. Aber es ist überraschend in so einem Publikumsfilm.
War halt ein anderer Regisseur, gell?
Ja, stimmt, ja, genau. Es war der John McTiernan, war es diesmal nicht, genau. Ja.
Genau.
Weil der war nämlich mit, was habe ich gelesen, mit Jagd auf Roter Oktober auch ein sehr guter Film beschäftigt.
Mhm.
Der ist mit dem Sean Connery.
Ja, okay.
Der ist auch sehr gut. Aber den hatte ich schon ein paar Mal jetzt halt hier überlegt, ob wir den anschauen, aber vielleicht müssen wir es mal testen, weil ich weiß aber nicht, ob der gut alt geworden ist, weil der so typisch Russland-Amerika-Denken hat. Wobei, das kommt ja langsam wieder.
Ja, stimmt.
Weil ich habe das Gefühl, dass da momentan wieder so Animositäten starten. Dann ist noch witzig, der Esperanza, der kommt aus Valverde. Das ist ein Staat, den gibt es nicht, der ist fiktiv.
Mhm.
Aber in dem war auch der Schwarzenegger, das ist wieder der Schwarzenegger. Da ist der Schwarzenegger in das Phantomkommando aufgetreten. Der fand auch in dem fiktiven Staat statt. Das finde ich immer lustig, wenn sie so Sachen aufrechterhalten.
Ja,
weil da finden sie irgendwas, damit sie eben keinen. Ich meine, es wirkte schon sehr kolumbianisch, würde ich mal sagen. Gell? So mexikanisch-kolumbianisch, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Südamerika-Drogen.
Ja, genau. Ganz genau. Und irgend so ein Staat, da wo dann er gleich dann der Putschist ist oder so. Also das wäre deutlich.
Ja.
Der Franco Nero, der den General Ramon Esperanza gespielt hat, das ist übrigens ein, der ist berühmt geworden mit einem Film, ich weiß jetzt nicht, ob das die 60er waren oder so, es könnte fast sein. Da gab es ja früher diese Spaghetti-Western, weißt du, so mit Clint Eastwood, so
Spaghetti-Western.
Ja, das, die heißen deswegen so, weil die fast die ersten großen Western, die richtig berühmt geworden sind, die sind aus italienischer Produktion gewesen. Deswegen heißen die Spaghetti-Western.
Okay.
Und da gab es einige namhafte und ich schmeiß da wahrscheinlich mehr Filme rein in diese Szene, als es sind, weil ich jetzt nicht weiß, ob Django auch ein italienisches Film war, aber ist ja egal. Der ist mit dem Film Django berühmt geworden. Das ist so ein einsamer Typ mit der legendären Szene, da zieht der Franco Nero einen Sarg hinter sich her und geht halt in so ein kleines mexikanisches Dorf, glaube ich, war es.
Mhm.
Und jeder wundert sich, was er in dem Sarg hat. Und in dem Sarg war halt ein Maschinengewehr, so ein großes, und hat da immer alle möglichen Leute niedergemäht.
Okay.
Und da ist der halt berühmt geworden mit dem Film. Da hat er, glaube ich, auch mehrere Teile gemacht, weil das so, wie es halt so oft ist, wenn du dann durchbrichst mit irgendwas.
Mhm.
Das war halt so ein, 1966, das war so ein Kultfilm ist das geworden damals.
Mhm.
Genauso wie diese ganz alten, und ja, es ist ein italienischer Film, diese ganz alten Clint Eastwood-Filme für eine Handvoll Dollar, glaube ich, und wie sie alle heißen, oder Hängt in Höhe, und da gab es so eine, die habe ich als Kind alle geliebt, obwohl man die hätte gar nicht sehen dürfen, aber die liefen ja ganz normal im Fernsehen.
Ja.
Eigentlich waren die ganz brutal.
Ja,
und Amerika war dann immer so John Wayne und so, die mochte ich auch gerne. Den hatte ich sogar in meinem Zimmer hängen, den John Wayne.
Sagt mal was, der Name, aber John Wayne.
Ja, ein ganz berühmter Western Schauspieler.
Ah, okay. Ja. Aber auch schon uralt dann, oder?
Ja, der ist ja schon lange tot. Der ist an Krebs gestorben und man glaubt, dass der wegen seiner filmischen Tätigkeit an Krebs gestorben ist.
Hm?
Weil die haben damals immer viel in diesen Atom Versuchsgegenden gedreht, weil die sahen so schön westernmäßig aus. Und teilweise ist der Staub, den du siehst, sogar Atomstaub. Da habe ich mal gelesen, dass das, ich meine, damals wussten die das ja nicht. Und dass das wohl einer der Hauptgründe war. Und
ich
kenne jetzt zwar die Filme alle nicht, es gibt viele berühmte Filme. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass der John Wayne einen Film schon als stark Krebskranker dann am Schluss noch gemacht hat. Und du merkst ihm die Krankheit an, oder spielt er auch einen Krebskranken. Und das fand ich, das hat mich damals total geflasht, weil das hat mich fast fertig gemacht. Weil da hast du die Schmerzen gesehen, wie er aufs Pferd gestiegen ist und so, weißt. Und das ist schon heftig.
Okay.
Ja, schon heftig.
Das konntest du nicht tun.
Ja, verstehe ich auch nicht, aber die waren da irgendwie anders drauf. Das waren halt noch, das waren noch Männer da. Wenn du da gesagt hättest, Gender oder so, hätte er wahrscheinlich die Pistole gezogen und so, pff.
Notgeschlachtet.
Das waren die 60er, oder?
Oh, shit. Mir gestört, okay.
Die hätten da kein Sternchen innen geschrieben. Cowboyrinnen.
Cowgirls.
Ich weiß, das war ja Absicht.
Cowboyrinnen. Oh Mann.
Ja, aber zurück, also jedenfalls, Stirb langsam 2, grandioser Film wieder mal, gell?
Ja, Ja, also wirklich kurzweilig, auch wieder kurzweilig, der ist so schnell vergangen, da hat einfach wieder alles gepasst.
Was ich jetzt bei dem zweiten Teil ein bisschen schwächer fand, also ich kann ja natürlich vergleichen, 1, 3 und 2. Du hast beim ersten lange Zeit nicht gewusst, um was es die Terroristen eigentlich geht.
Stimmt.
Und bei Teil 2 war das sofort klar. Also eigentlich war es uns als Zuschauer, ist es von Anfang an klar gewesen, um was es geht. Weil es sollte der General geholt werden. Weil es ging ja schon los mit dieser Radiosendung, wo er in den Flieger gesteckt worden ist.
Mhm.
Und das ist, heißt, da gab es in dem Bezug keinen Überraschungseffekt.
Ja. Für das Ziel der Terroristen,
Genau, richtig. Ja. Und im ersten Teil hast du ja gar nicht gewusst, lange nicht gewusst, dass es eigentlich nur Blatt um Kohle geht.
Ja.
Und im dritten siehst du es dann schon.
Ja, aber man muss auch sagen, dass viel mehr Planung von den Terroristen hat im zweiten Teil stattfinden
müssen. Das stimmt, genau.
Mit dem ganzen Aufbauen in der Kirche, die ganze Technik. Ja, das war schon ein bisschen ein größerer Aufwand als im Vergleich jetzt zum ersten. Einfach so ein Bürokomplex stürmen und einen Laptop mitnehmen, damit er in den Safe einbrechen kann. Also da ist mehr Plan.
Ja, wobei da auch, ich sag mal, das Einzige, was sie wirklich gemacht haben, ist, dass sie die Geisel nehmen, dass sie dann im letzten Stock oben die Bomben platzieren, weil sie die Geiseln ja alle in die Luft jagen wollten. Mhm. Und tresormäßig, der eine hat halt, eigentlich hat er fast nur gebohrt. Natürlich ein bisschen mit Computerunterstützung, weil er da ein paar so Sachen knacken musste.
Ja.
Aber im Prinzip war es klassische Tresorknackerei. Gell? Und wäre eigentlich tiefenentspannt gelaufen, wenn er John nicht da gewesen wäre.
Ja.
Da gebe ich dir recht, das ist jetzt eine ganz andere, also planerisch eine ganz andere Hausnummer gewesen.
Mhm.
Und ja, was ich wieder, also ich meine, diese, allein schon wieder John McClane in den Tower reingeht, so ganz unbehelligt, habe ich mir auch gedacht, ich meine, dilettantischer kann's ja gar nicht, können die Polizisten ja gar nicht sein bei dem Flughafen, oder? Das ist ja, wenn du einfach mal in den Tower gehst, ich wüsste gar nicht, ob ich bei uns in München in die Nähe von dem Tower komme.
Ja, also das glaube ich nämlich auch nicht. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, ob das jetzt einfach durch 9-11 quasi sicherer worden ist auf Flughäfen oder ja, ob das damals echt
sein.
Du gehst hin, fährst mit dem Lift auf.
Das kann ja nicht sein, da arbeiten die alle.
Da bin ich. Ah, die Reporterin.
Ja, genau, die ist ja auch noch hochgetapst.
Die steht da vorne mal da oben. Ja, sorry.
Kommt's nur alle im Tower. Treffen uns alle im Tower.
Genau. Ja, Tag der offenen Tür im Tower.
Ja, das kann nicht sein. Aber auch wieder, du hast einen Volldeppen, der was zu sagen hat.
Mhm.
Interessanterweise hat aber der Chef, der Oberchef da immer sehr gut reagiert. Gell?
Ja.
Also das muss ich schon sagen, der war schon sehr fit als Vorgesetzter. Der hat auch, ich fand auch, was ich auch grandios fand, ist, als sich herausgestellt hat, dass da jetzt die Flugzeuge da jetzt in der Außenbahn fliegen müssen und dieses ganze Zeug wieder die Informationsweitergabe gemacht hat. Das fand ich auch schön. Wenn es das wirklich, also es ist ja ein Drehbuch, aber wenn du das wirklich persönlich drauf hast, in dieser Ruhe, sowas Krasses zu vermitteln, ist schon geil.
Ja,
voll. Aber das wäre mal, weiß ich nicht, wie wir so drauf sind, aber da habe ich mir echt so gedacht, wenn das ein reeller Mensch ist oder wenn die so ausgebildet sind, dass das, wenn es reell passiert, sowas in der Art, die Kommunikationsweitergabe, sie müssen es ja irgendwie vorsichtig machen, um Paniken zu vermeiden, aber wenn du das, dass du es dir nicht mal der Stimme anhörst oder so, weil das ist schon Hut ab, wenn man das kann. Ja.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Ja, und cool war, dass der Schwarze vom Einser noch dabei war, auch wenn er nur
der Pau,
Minute dabei war oder so.
Ja, genau. Zum Donut essen und Fax entgegennehmen.
Ja, ganz genau. Dass er auch noch Verkettung reingelegt hat, John McClane, weil Technik ist nicht seins. Naja, also wie gesagt, ich grandios. Wir merken, fandest du ihn auch grandios?
Ja, oh ja. Ich freue mich schon auf den dritten. Mega auf den dritten.
Der dritte ist grandios. Ja. Also ich feiere den schon ever. Ich könnte jetzt aber gar nicht sagen, ob der Paul wieder dabei ist. Könnte ich jetzt gar nicht aus dem Stegreif sagen. Aber ich sehe ihn ja jetzt dann auch nochmal, weil ich habe mir jetzt auf Englisch angeschaut, das habe ich aber keinem gesagt hier. Darum schauen wir dann nochmal an und ja, ich habe ihn halt wieder gefeiert.
Mhm.
Und der hat mehr Verknüpfung zum Teil 1.
Ah, okay, dann bin ich gespannt.
Ja, das
ist definitiv. Okay. Ja, cool, perfekt. Cool.
Dann haben wir es wieder mal. Dann brauchen wir jetzt gar nichts vorhersagen, oder? Also nächstes Mal sprechen wir über einen Film, in dem einer
wieder mal die Welt rettet.
Das heißt, machen wir mal kurz ein Dings. Der heißt Die Hard 2, Doppelpunkt Die Harder. Das ist dann quasi nur die Steigerung, oder? Das ist dann noch, ist es dann auch dickköpfiger? Weil du hast ja gesagt, Die Hard ist ja auch eine
Ja, aber nein, ich glaube nicht.
Das gibt's nicht, gell, sowas. Weil nein. Du kannst nicht so ein Namenswort dann halt verstärkt.
Ja. Na, also das.
Also da haben sie einfach nur hochgetan, ja.
Ja, genau.
Weil der nächste heißt Die Hard with a Vengeance. Vengeance ist Rache, glaube ich, gell?
Vengeance, ja.
Ja, okay. Ja. Passt auch, der passt auch, genau.
Der passt auch.
Ja, die Rache passt, meine ich.
Ja.
Okay. Sehr geil. Gut.
Sehr gut. Super. Ja, passt. Dann hören wir uns das nächste Mal in 2 Wochen wieder.
Alles klar. Dann.
Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Filmgeschichten.